Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. In der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns einem Thema, mit dem ich selbst in meiner Leadership-Coaching-Praxis noch wenig in Berührung gekommen bin und daher schon ganz, ganz neugierig drauf bin. Und zwar dem Thema Zen-Leadership und im Speziellen das, was hier weibliche Führungskräfte für sich mitnehmen können. Bei mir zu Gast habe ich dafür heute gleich zwei Expertinnen auf diesem Gebiet, die gemeinsam das Female Leadership Empowerment Seminar im Zen Kloster und Seminarzentrum Buchenberg leiten. Das ist zum einen Dr. Konstanze Hofstetter. Sie ist Zen-Lehrerin des Daishin Zen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und leitet die Zen Leadership Akademie im Zen Kloster Buchenberg. Seit über 15 Jahren wird sie in der Zen-Leadership-Didaktik von Zen-Meister Hinnerk Polensky ausgebildet. Konstanze ist zudem Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Schwerpunkt Traumatherapie und verbindet in ihrer Coaching-Praxis klassische Zen-Meditationsübungen mit Elementen der kraniosakralen Therapie und Traumalösung. Das Ziel ihrer Arbeit ist es, damit Spannung und Blockaden auf körperlicher und emotionaler Ebene zu lösen. Und um hier schon einmal ein wenig die Spannung zu steigern für diese Podcast-Folge, davon hat sie uns auch eine kleine Kostprobe in Form einer Meditation am Ende dieser Folge mitgebracht. Und gemeinsam sind wir heute hier zu dritt mit Stephanie Schorp. Sie ist auch Zen-Leadership-Trainerin, sie studierte Psychologin, Ökonomin und leitet seit 2010 als Unternehmerin die Committees Perfect Placements GmbH, eine internationale Personalberatungsfirma, die spezialisiert ist auf die Suche, Platzierung und Beurteilung von Führungskräften sowie die Unterstützung von kulturellen Veränderungsprozessen im Unternehmen. Ja, und gemeinsam werden Sie mir heute und uns heute berichten, was es damit mit Female Leadership und in Kombination Zen auf sich hat und wie beide Themen sich gegenseitig unterstützen können. Und da freue ich mich ganz doll drauf, dass ich euch hier habe. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Nora.
Damit wir gleich mal richtig hart einsteigen und ihr einmal aufklären könnt, was ist eigentlich Zen? Wir haben ein kleines Vorgespräch geführt und da habt ihr mich schon ein bisschen eingeweiht, aber das fragen sich ja bestimmt auch gerade diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal auch mit dem Thema in Berührung kommen und hier zuhören. Kann man das in Worte fassen? Was ist Zen?
Ja, Nora, wir haben ja schon vorher kurz drüber gesprochen, das ist immer wieder die Herausforderung. Wie beschreibst du etwas, was letzten Endes gerade versucht, jenseits von Worten eine Erfahrung zu übermitteln? Also das Dilemma habe ich auch auf all meinen Seminaren, wenn neue Teilnehmer kommen. Wie erklären wir, was wir hier machen, bilden eine Brücke zu dem, was du dann letzten Endes nur selber erfahren kannst? Und ich glaube, da sind wir auch schon mittendrin, was Zen ist, sehr alte Überlieferungen, sehr zentrale Sätze sind, dass es eine Lehre ist außerhalb von Schriften, wo es um wirklich die ganz persönliche Wesensschau geht. Und was ist Wirklichkeit jenseits all meiner Konzepte, die mich immer eine gefärbte, subjektive Welt sehen lassen?
Okay, das klingt klingt spannend. Und vielleicht kannst du da einmal anschließen und dann gleich auch Stephanie. Wie bist du denn selber darauf gekommen, also auf das Thema Zen? Und was hat dich daran so begeistert, dass du gesagt hast, ich lasse mich hier ausbilden, weiterbilden?
Ja, mein persönlicher Zen-Weg begann vor 17 Jahren, 2006. Eigentlich zufällig. Allerdings passiert sowas wahrscheinlich letzten Endes nicht zufällig. Ich hatte schon ein Jahr vorher angefangen, für mich wirklich nochmal mich neu auszurichten, könnte man glaube ich sagen, oder was Neues zu suchen. Also ich war damals kurz vor meinem 40. Geburtstag, Bin jetzt 56, werde 57 nächsten Monat. Und ja, das ist, glaube ich, eine klassische Zeit um die Lebensmittel herum, dass man sich nochmal fragt, will ich die nächsten Jahre oder Jahrzehnte so das weitermachen, was ich bisher mache? Und ich habe damals Kunstgeschichte studiert, ja, hast ja gesagt, und im Kunsthandel gearbeitet, und mich hat das interessiert, aber es war letzten Endes nicht wirklich meine wirkliche Leidenschaft, sondern ich hatte schon mit Anfang 20 überlegt, zu Psychologie zu wechseln, das, was Stefanie gleich richtig gemacht hat. Und ich habe das dann quasi nachgeholt, in Anführungszeichen. Also ich habe dann meinen Job im Kunsthandel auf die Hälfte reduziert, stundenmäßig, und habe mich nochmal umgeschaut. Das war dann auch das, wo ich angefangen habe, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Ausbildung, und weil studieren wollte ich Psychologie nicht mehr ganz. Dann dann sehr praxisorientiert, kraniosakrale Therapie und dann Schwerpunkt Traumalösung. Und so bin ich dann noch Richtung Traumatherapie weitergegangen. Und in diesem ganzen Kontext der Neuorientierung ist mir mein Lehrer begegnet, der Meister Henak Polenski, und das hatte einfach sofort, da passte einfach alles. Ich glaube eben genau so vom Timing, ich hatte gerade wirklich die Hälfte freigeräumt meiner Zeit und ich konnte dann ganz klassisch eigentlich so mündliche Überlieferung auf ganz vielen Seminaren mit dabei sein als Assistentin. Und ich habe nach meinem ersten Seminar gedacht, oh, das würde ich am liebsten jeden Monat machen. Und das wurde übererfüllt, dieser Wunsch. Ich habe mir nachher mal ausgerechnet, dass ich in meinem ersten Zen-Jahr auf 15 Seminaren mit dabei war.
Also, wow.
Genau, crazy. Und das war dann...
Und kannst du das, und ich weiß, es ist so schwer in Worte zu fassen, das hast du ja eben schon gesagt, aber kannst du nochmal, also diese 17 Jahre zurückdrehen, dich da in diesen Moment versetzen und das sagen, was da in dem Moment dieses so wow bei dir ausgelöst hat?
Ja, gute Frage, ne? Also was ich weiß, ist, was für mich ein ganz zentraler Satz damals war auch so ein klassischer Zen-Satz, nichts zwischen mich und die Wirklichkeit kommen zu lassen. Das hat unmittelbar eine Sehnsucht bei mir ausgelöst. Und ich weiß, dass ich damals wirklich wie so ein inneres Bild hatte, dass ich das Gefühl hatte, da stehen meine Schuhe. Die standen da wirklich so als ein paar Schuhe und ich stand ein Stück daneben. Also das hatte ich wirklich immer mal wieder als Bild. Und ich glaube, das war das, was mich am allermeisten angesprochen hat. Ich bin dann in meinen ersten Zen-Schnupperabend reingekommen und ich fand einfach alles toll, dass man da barfuß auf diesem Holzfußboden lief, dass man dann gemeinsam in so einer bewussten Form in der japanischen Teezeremonie Tee getrunken hat und einfach alles. Es war so ein Gefühl von nach Hause kommen. Und das höre ich immer wieder von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass man dieses unmittelbare Gefühl hat. Und es gibt einen wunderschönen Text von Zen-Meister Hakuin aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Der Chorgesang des Zen-Meisters Hakuin. Und zwar ist es damals so gewesen, dass Zen ein bisschen institutionalisiert geworden ist, dass man darüber geredet hat, aber es nicht mehr unbedingt praktiziert hat. Und er war so ein großer Reformator, stand dafür, dass es wieder zurück zum eigentlichen Kern, nämlich der Meditation, kehrt. So gemäß dem Satz oder der Kernaussage, der Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond. Also indem ich darüber rede, erfasse ich nicht das, was ich wirklich ausdrücken will. Das ist der Mond selber. Und das ist auch das, was es immer so schwierig macht zu erklären, was Zen ist. Weil, erklär mal den Mond. Du kannst mit dem Finger drauf zeigen, ja. Aber es wird nicht der Mond sein. Und das ist aber auch gemeint, mit nichts zwischen mich und die Wirklichkeit kommen zu lassen. Dass man versucht, über die Meditation in ein Weglassen zu kommen von allem Überflüssigen, von allem, was ich noch zusätzlich als Brille und noch eine Brille und noch einen Filter obendrauf packe und in ein unmittelbares Erleben von Wirklichkeit komme. Und das beschreibt eben Hakuin ganz wunderbar, wo er sagt, dass, also ich zitiere jetzt einfach ein paar Zeilen, wehe denen, die in weiter Ferne suchen nach dem, was so nahe ist. Sie gleichen denen, die mitten im Wasser stehen und doch nach Wasser schreien. Und hier und jetzt ist reines Land und dieser Leib ist nichts als der Leib Buddhas. Also dieses ist jetzt alles da. Und unser Geist, der immer woanders sucht, der wird es immer verpassen. Und deswegen haben immer wieder Menschen, und mir ging es eben auch so, dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, weil man letzten Endes nur zu sich selber nach Hause kommt. Und es war auch immer schon da. Ich bin die ganze Zeit schon da. Ich habe es nur vergessen und lebe dran vorbei. Und die Erfahrung habe ich relativ stark gemacht, dieses so in so ein ganz anderes Gefühl von ja, innere Einheit oder ja, mit mir in Verbindung zu sein, zu kommen.
Oh, das klingt schon schön. Und wir sehen uns hier.
Ein schöner Übergang.
Wir sehen uns hier im Video und ich sehe Stefanie schon sehr viel Nicken dazu. Und genau, ich finde es jetzt nochmal total schön, auch Stefanie, das auch nochmal von dir zu hören, was Zen eigentlich für dich ist, weil du ja auch so sehr eher klassisch aus dem eher wirtschaftlich geprägten Umfeld, Management geprägt genau. kommst und da glaube ich so eine ganz gute Brücke auch nochmal herstellen kannst, dass für das, was für Constanze so dieses Selbstverständliche, das, was sie so eingesogen hat, was sie lebt, ist, ja, und was es für dich dann ist, genau so, ein Brückenschlag.
Ja, ich fand das sehr schön. Constanze hat ganz viele Brücken aufgemacht oder Türen aufgemacht. Also dieses im Hier und Jetzt sein. Ich finde diesen Satz sehr schön. Zen ist der Weg zum Wesentlichen. Ich glaube, es ist von Hinnerk selber, Hinnerk Polenski. Und was? Ich hatte gerade ein Gespräch wieder so businessmäßig und da waren wir uns auch einig, meine Gesprächspartnerin und ich, wie schwer das heute ist, bei sich zu bleiben. Und da ist Zen, glaube ich, ja, ich weiß nicht, kennt keinen anderen Weg, der einen so auf sich selbst auch wieder zurückwirft im positiven Sinne. Und ich befasse mich ja viel mit Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Persönlichkeiten von Menschen einschätzen zu können, um zu gucken, wo sind sie am besten, ja, oder wo ist ihr Platz, ihr beruflicher Platz vor allem. Und da brauche ich das auch, diese unglaubliche Konzentration und auch eben diese Essenz der Leute zu finden. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man die Essenz für sich auch mal irgendwie oder immer wieder versucht zu finden. Und die Zen-Sessions geben mir immer wieder die Möglichkeit, ein Stück von meinem Selbst wirklich zu finden und auch meine Wahrnehmung zu schärfen für das Selbst im Anderen. Mhm. Ja.
Und jetzt ist ja ganz spannend, du kommst ja so aus der, hast du eben schon gesagt, so aus der klassischen, eher klassischeren Managementberatung. Wie hast du denn zum Zen gefunden und was hat, wenn wir jetzt mal die Jahre, also das für dich zurückdrehen würden, was hat dich in dem Moment daran angesprochen, was du vielleicht in dem, was du bisher an Führungsdiagnostik oder an Theorien und so weiter kanntest, was du da auf einmal gefunden hast, was es da in dem anderen nicht gab?
Mich hat ein sehr guter Freund von mir einfach mal in ein Zen-Kloster mitgenommen. Nicht Daishin-Zen leider, da kam ich dann ein bisschen später dazu, in die Schweiz. Und das war einfach faszinierend, weil ich bin von Haus aus ein unglaublich dynamischer, unruhiger Mensch. Und mein Geist, das ist ja dieser schöne Satz, das Affengewitter im Kopf, da muss ich immer dran denken, weil das habe ich tagtäglich, ist das unglaublich laut. Und ich habe dort, kam ich das erste Mal in Berührung mit 3 oder 5 Tagen, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, weil es ist wirklich lange her, ich war Mitte 30, kam ich da in Berührung mit dieser totalen Stille und habe das so wohltuend erlebt, dass als wir wieder angefangen haben zu sprechen nach 5 Tagen, ich dachte, ach wie schade, es war gerade so schön. Also klingt jetzt übertrieben, natürlich freut man sich dann wieder auf den Austausch, aber ich habe das einfach sehr genossen. Also es war bei mir natürlich erstmal ein viel banalerer Zugang, so von diesem ewig gestressten und viel Affengewitter im Kopf zur Ruhe zu kommen. Heute habe ich natürlich auch durch den Kontakt zum Kloster nochmal eine ganz andere spirituelle Beziehung, sage ich jetzt mal dazu. Ja, am Anfang war es erstmal so, gestresste Frau kommt irgendwie runter und findet sich hoffentlich selbst oder findet wieder zu sich. Ich habe dann viele Jahre nichts mit Zen zu tun gehabt und habe dann sehr bewusst, aber durch eine Empfehlung, ich habe Hinnerk Polenski auf einem Seminar oder auf einem großen Kongress getroffen und fand das total spannend und ihn sehr imposant und habe gedacht, Mensch, da muss ich mal hin nach Buchenberg und habe dann mein erstes Zen-Leadership-Seminar gebucht vor Wir haben es mal, Konstanze, wir haben es mal recherchiert, wann es war. Ist auch schon wieder eine Weile her. Ich glaube irgendwie 2015 oder so. Oder
ja, 13. Irgendwas dazwischen.
Und da habe ich eben Konstanze kennengelernt und so kam auch die Verbindung. Und seitdem ist es ein Bestandteil.
Und das hast du in unserem Kennenlerngespräch gesagt, dass du dir das, wie oft gönnst du das, ein- oder zweimal im Jahr, dass du ins Kloster?
Ja, also ich würde gerne noch viel häufiger, aber auf jeden Fall machen wir ja immer unser eigenes Format, über das wir wahrscheinlich noch sprechen. Und dann versuche ich immer noch so einmal zusätzlich nur für mich zu kommen, ins Kloster zu gehen, zu irgendeinem Seminar.
Und wem, also wer kommt denn zu uns? Wie spirituell, sage ich mal, muss ich denn veranlagt sein? Ne? Ihr habt jetzt eben Buddha erwähnt und das ist bestimmt nicht zum ersten Mal, dass euch diese Frage begegnet. Also wahrscheinlich würdet ihr sagen, ihr würdet jedem raten, mal zu euch zu kommen.
Dringend.
vielleicht könnt ihr das nochmal erklären. Wie spirituell darf, muss ich sein?
Konstanze kann da gleich tiefer einsteigen, weil sie ist ja wirklich ganz tief in der ganzen Zen-Philosophie und Praxis verankert. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber Konstanze, verbessere mich bitte auch, ich glaube, man muss erstmal gar nicht so verankert sein, man muss es einfach machen. Das, was Konstanze so schön gesagt hat, einfach hinsetzen, still sein, versuchen, da mitzugehen. Und ich mag zum Beispiel die Form und all diese Rituale unheimlich gerne. Mich beruhigt das. Also ich bin schon lange keine Kirchengängerin mehr, aber ich vergleiche das immer so mit der Liturgie in Kirchen, wo ja auch eine bestimmte Abfolge ist und bestimmte Rituale. Und das gefällt mir im Zen wirklich auch sehr gut. Und da kann man sich dann einfach so auch drauf einlassen, ohne jetzt gleich das große spirituelle Erlebnis zu haben.
Sehe ich genauso, Stefanie. Den sehe ich genauso. Und ich glaube, das ist auch ein guter Moment, um nochmal zu sagen, dass Zen auch keine Religion ist. Also das ist letzten Endes ganz überkonfessionell. Es gibt ja auch christliches Zen, wo Menschen, die im Christentum verankert sind, mit Zen ihre eigene Kontemplation zum Beispiel verstärken oder ihren Weg. Es ist sowieso sehr umstritten, ob man den Buddhismus als eine Religion bezeichnen kann. Buddha ist kein Gott im Buddhismus, sondern ist ein Mensch. Und gerade Zen geht sehr klassisch auf diese eigentlichen Wurzeln zurück, während natürlich der Buddhismus in manchen Ländern zu einer Volksreligion geworden ist, wo man dann auch sieht, Buddha-Figuren werden verehrt. Aber im Zen würdest du sagen, wenn es gibt sogar den Satz, wenn dir Buddha begegnet, erschlage ihn. Was letzten Endes ausdrücken soll, wenn dir jemand sagen will, was du zu glauben hast oder wie die Welt ist, dann werde ich dagegen, weil es wird immer an der Realität vorbeigehen. Und gleichzeitig gibt's natürlich Lehrer und es ist ein 2600 Jahre alter spiritueller Weg, wo wirklich faszinierende Persönlichkeiten immer wieder diese unmittelbare Weitergabe von Lehrer zu Schüler, also wo es einen großen Pfad von weisen Menschen gibt, von dem man natürlich lernen kann. Aber man würde eben sagen, ein Lehrer ist wie ein Bergführer, der sagt, okay, ich bin mal diesen Berg hochgestiegen, aber gehen musst du selber und da ist es auch dein Berg. Ich kann dir vielleicht sagen, hier könnte es steil werden. Aber das heißt, es gibt gar keine Voraussetzung, weil du gerade fragst, ich muss nichts mitbringen, irgendwie spirituell sein oder bereit sein, mich auf etwas einzulassen, was ich glauben soll, im Gegenteil. Sondern es wird von dir eigentlich nur erwartet, dass du bereit bist, immer wieder in diese Konfrontation letzten Endes mit dir selber zu gehen. Weil was passiert ist, dass du natürlich wenig angeboten bekommst. Ne? Du wirst letzten Endes hingesetzt und dann ist still. Es gibt mal eine geführte Meditation, aber es ist eher selten.
Und das habe ich mich noch gefragt. Ja. Ist Zen immer verbunden mit Schweigen?
Mehr oder weniger, ja. Also ich meine, wir machen da schon eine Brücke, gerade in den Leadership-Seminaren, dass wir da Inhalte haben, der Anspruch ist ja, wirklich zu verbinden mit deinem Führungs- und Lebensalltag. Aber die Meditation selber, die ist grundsätzlich im Schweigen und es gibt manchmal geführte Meditationen. eine Meditationsrunde ist üblicherweise 25 Minuten lang und dann kannst du dir vorstellen, vielleicht 5 oder 10 Minuten gibt es manchmal einen Impuls, der sowas wie ich nachher machen werde, aber dann ist der Rest auch wieder in Schweigen. Das heißt, du sitzt im Grunde in Stille. Mit der Idee dahinter, dass ein Satz, den mein Zen-Lehrer sehr, sehr gerne zitiert, ist, wenn der Geist still wird, wird die Welt wahr. Also dieses, wenn ich all das mal weglasse, was ich immer oben drauf packe, was ist dann? Wer bin ich dann? Und bisschen runtergebrochen, ganz pragmatisch, auch nochmal im Kontext von, was Stefanie auch sagt, da kommt vielleicht jemand, ist gestresst, ist eben nicht still im Kopf, dass man da sehr konkrete Anleitungen bekommt, wie halte ich das denn jetzt überhaupt mal aus und wie kann sich der Affengeist beruhigen und wenn es stiller wird, deswegen ist das so die Essenz, wenn es stiller wird, dann wird es klarer. Dann wirst du eher schon unseren Zen-Meister zitiert, Hinak Polenski, der Weg zum Wesentlichen. Das passiert einfach dadurch, dass man mal still wird.
Und was macht ein Zen-Meister? Also ist ein Zen-Meister, lebt der als Vorbild, damit die anderen sehen, okay, das ist, so findet man, zu seiner Mitte oder seiner Stille.
Essenz,
genau. Oder ist es jemand, der einen zwischen diesen Meditationspraktiken immer wieder mit einem bestimmten Mindset versorgt? Oder ist es jemand, der einen in diesen Praktiken, Techniken genau anleitet?
Also das ist unterschiedlich. Das variiert auch wirklich, glaube ich, vom Stil her, wie einzelne Zen-Meister das praktizieren. Es gab in der Geschichte immer wieder auch Zen-Meister, die eigentlich gar keine Schüler hatten und dann wieder welche, die sehr viele Schüler hatten. Das ist eben auch ein bisschen die persönliche Eigenart. Wenn ich jetzt mal von meinem Zen-Meister spreche, finde ich ein sehr zugewandter Mensch, der wirklich versucht, Brücken zu bauen. Deswegen ja auch als erste Ausrichtung des Zen Leadership gegründet hat, weil er einfach gesagt hat, okay, uns bleibt nicht mehr viel Zeit, hier läuft zu viel schief und ich muss an Multiplikatoren ansetzen, die das wirklich auch weitergeben können an viele Menschen im praktischen Arbeitsalltag. Aber da kann ich gleich nochmal mehr zu sagen, wenn wir zum Thema Zen Leadership kommen, aber auf jeden Fall ist er jemand, der sehr wohl auch sehr praktische Anleitungen gibt, um dir wirklich zu helfen, wie mache ich das. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass du immer wieder, das ist so, man nennt es Doxan, die Begegnung, die Augenbegegnung im Zen-Meister, der japanische Begriff dafür ist Ishin Denshin, den Geist mit dem Geist übermitteln oder auch den Herzgeist von Herz zu Herz übermitteln. So eine unmittelbare Wahrnehmung von Bewusstsein, könnte man, glaube ich, sagen. Und da sitzt dir dann schon ein Mensch gegenüber, der seit über 40 Jahren, 45 Jahren Zen praktiziert. Und der Titel Zen-Meister, der wird dir von deinem Zen-Meister verliehen, so wie er mir irgendwann Sensei, Zen-Lehrerin quasi bescheinigt hat, bescheinigt dir deinen Zen. Hast du diese Meisterebene erreicht und das sagt letzten Endes, dass du den, also ganz klassisch würde man sagen, den gleichen Erleuchtungsgrad oder Wesen, also Durchdringung von Wirklichkeit erreicht hast wie Buddha. Das ist so das Qualitätssiegel, dann bist du von deinem Lehrer als Zen-Meister bestätigt.
Mir kommen so 2, 3 Menschen in meinem Leben irgendwie in den Geiste, die jetzt, würde ich sagen, mit Zen vielleicht jetzt nichts so direkt zu tun haben, aber würde ich sagen, die sind total da und präsent. Würdet ihr sagen, wenn man nicht weiß, dass jemand Zen-Lehrer ist oder Zen-Lehrer oder Meister ist und man begegnet dieser Person, man irgendwie merkt, dass mit der irgendwie was anders ist, weil die total da ist? Stefanie, du nickst.
Ja, definitiv. Also jetzt ist beim Zen, ich habe ja schon ein bisschen von Ritualen und so einem Habitus gesprochen, deshalb würdest du das erkennen. Aber sagen wir mal, wir würden jetzt Hinak in irgendeiner Kneipe.
Ja, genau.
Wir würden es trotzdem merken, allein aufgrund der Präsenz und auch ja, eben dieses Hier und Jetzt, dieses auch wie die sprechen und so, es ist eben auch nicht so, wie soll ich sagen, nicht so ego-bezogen, sondern es ist eben jetzt hier und du hast das Gefühl, sie sprechen über das, was gerade dran ist oder hochkommt, aber das kann Konstanze sich ja auch nochmal besser sagen und nicht so dieses bla 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 bla, dieses ganze drumherum, ne? Sondern auch da wieder ist es eher so ein bisschen essenzmäßig. Also wenn du dich unterhältst und du machst irgendein Thema auf, dann kriegst du eine Antwort, aber die ist eben vielleicht nicht so direkt, wie wir das gewohnt sind, sondern das ist eher, und es gibt ja diese schönen Koans, glaube ich, heißt, das sind praktisch so, ich nenne es jetzt mal Zen-Rätsel. Konstanze kann das besser erklären. Also Geschichten oder Aufgaben, die du kriegst, um nachzudenken. Das ist nicht gleich oder überhaupt nicht manchmal zu erschließen, sondern du musst deine Antwort, oder du musst auch nicht, aber du kannst deine Antwort finden. Und so ein bisschen sind die Gespräche. Es ist nicht so ein Smalltalk, obwohl das Hinak auch kann. Also so ist es nicht. Aber ich glaube, wenn Zen-Meister so unter sich sind oder so, dann es ist eben eher das Hier und Jetzt und auch da wieder so das Wesentliche, über das gesprochen wird. Und auch das, was gerade dran ist.
Und ich habe auch das Gefühl, also wie ihr das so beschreibt, halt jemand, der einen in dem Moment so in den Fokus nimmt und man sich mit dieser Person so ganz, ganz doll im Hier und Jetzt und präsent ja wahrgenommen fühlt. Ist das so?
Ja, also ich finde absolut, ja.
Konstanze, würdest du das, was Stefanie gesagt hat, auch
ja,
so?
Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Ich glaube, da ist auch eine ganz gute Verbindung eigentlich zu dem, was auch Leadership damit zu tun haben kann. Ich meine, wenn du schaust, was wird heute gesagt, was sind die Voraussetzungen, um Menschen wirklich gut eine gute Führungskraft zu sein oder ein guter Unternehmer, Unternehmerin. Allein das, was du gerade genannt hast, dass man wirklich präsent ist, bei der anderen Person wirklich in der Lage ist, zuzuhören, wirklich zu erfassen, worum geht's gerade. Das setzt ja voraus, dass du in der Lage bist, in diesem Augenblick zu sein und bei dir zu sein. Also wenn man sich selber nicht bewohnt, sich nicht spürt, nicht wirklich präsent ist, dann kannst du auch die Präsenz von anderen so gut wahrnehmen. Gleichzeitig kann diese Präsenz natürlich dazu führen, dass du auch letzten Endes viel wirksamer bist, aber das ist nochmal ein anderer Aspekt. Ich glaube, wie Stefanie sagt, das spürt man. Das spürt man schon, ob jemand da ist.
Ja, und ich glaube, die Zen-Praxis, also die Leute, die ich kenne, die sehr viel praktizieren oder sehr regelmäßig, darum geht's ja, die haben schon eine andere Wachsamkeit und Achtsamkeit. Jetzt Achtsamkeit ist auch schon wieder so negativ oder so viel esoterisch überladen, aber eigentlich ist ja schon das, was wir brauchen heute, dass wir schon achtsam, wachsam sind, um dann Entscheidungen schnell und möglichst die richtigen zu treffen. Ja, ohne das immer zu wissen, ob das hier richtig ist.
Und das ist voll lustig oder interessant. Mein Unternehmen heißt ja Leading Mindfully. Und wir werden auch immer gefragt, ob wir Achtsamkeit und Meditation in Führung lehren. Und dann sagen wir mal, nee, so klassisch nicht, sondern es geht genau darum, was du gerade gesagt hast, Stefanie. Es geht genau darum, sich in dem Moment bewusst zu sein und präsent zu sein, und zu gucken, okay, wie bin ich eigentlich hier, mit was bin ich hier und wie baue ich darauf mindful meine Entscheidung drauf.
Ja.
Ja, cool. Und das heißt, in euren Zen Leadership Seminaren macht ihr eigentlich genau das Gleiche im Thema Leadership wie mit anderen Menschen, nur dass die Menschen, die mit Leadership-Hintergrund kommen, das einfach noch ein bisschen anders auf sich beziehen? Oder was sind so die Unterschiede?
Ich kann gerne versuchen anzufangen. Also du meinst, Nora, den Unterschied jetzt, sage ich mal, zwischen einem klassischen Zen-Session und das, was wir jetzt auch mit Zen-Leadership. Naja, genau, wir versuchen die Zen-Praxis, die wir dort auch sehr regelmäßig und immer zwischen dem Input, sag ich mal, oder den dem Austausch, den wir dort auch sehr stark praktizieren, versuchen wir genau das zu verbinden. Also die Kraft des Zen zu nutzen, um dann über moderne Leadership-Techniken und Methoden und Herausforderungen, die jetzt, wir machen jetzt gerade für Frauen dieses Seminar, also was haben weibliche Führungskräfte heute für Herausforderungen in der Welt, im Markt, in ihrem Unternehmen, aber vor allem auch mit sich selber. Und das wird eben alles unterstützt durch diese kraftvolle Zen-Praxis. Mhm. Ja, und da machen wir immer so einen Wechsel zwischen Input und Austausch und dem Sitzen wirklich auf der Matte.
Mhm. Und Constanze, würdest du es auch so beantworten? Oder hast
ja,
du was ergänzt?
Nee, würde ich auch so beantworten. Also das ist ganz spannend und hat mich auch sehr inspiriert, als mein Zen-Meister erzählt hat, warum er sich eigentlich mit 24 für Zen entschieden hat, mit 17 parallel mit Zen und Yoga angefangen. Und er sagte für ihn, es also mit dem spirituellen Weg des Yoga, ist er nach wie vor sehr verbunden damit. Aber er sagte, die Entscheidung war für ihn am Ende, dass er gesagt hat, geht Yoga aus der Welt raus in was Überweltliches? Und Zen geht mitten in die Welt rein. Also wenn der Mönch im Kloster seinen Weg, also Erleuchtung, das ist immer so ein wolkiger Begriff, aber eben seinen Durchbruch geschafft hat, dann wird er auf den Marktplatz geschickt und dann geht es darum, bezeuge es hier, mitten in der Welt. Du musst nicht in ein Kloster auswandern, es muss auch nicht um dich herum alles perfekt still sein, damit du in dir diesen Punkt von Stille öffnen kannst. Und das macht es natürlich extrem kompatibel, sehr bodenständig auch und eben sehr kompatibel für Führungskräfte, weil die Welt ist komplex, die ist schnell und laut. Und wenn du immer nur in Wenn-Dann-Kausalitäten denkst, wenn nicht erst das und das, dann werde ich mich entspannen. Oder dann werde ich endlich das machen, was ich will. Dann, das ist genau das, was Zen sagt, mach es jetzt von allem. Und deswegen machen wir ganz bewusst nicht nur wie in einem klassischen Zen-Seminar, wie Stefanie schon sagte, dieses Meditieren in Stille, sondern das flankieren wir genau schon mit dem Transfer. Was bedeutet das denn für Leadership-Kontext? Und deswegen genau diese um gar nicht erst diese Diskrepanz aufzubauen von, ja, das ist jetzt ganz heilig, das ist meine Zen-Praxis und dann gehe ich in die Welt und die ist ja irgendwie so schlecht und so chaotisch und nicht steuerbar, sondern du meditierst, um das letzten Endes, um deine Welt damit zu verändern. Weil wir erzeugen die ganze Zeit unsere Welt. Und das finde ich auch, wenn ich da gerade noch einen Satz zu sagen darf, weil das finde ich immer wieder extrem spannend, wie modern Zen da ist. Ne? Also wenn man heute schaut, neurowissenschaftliche Erkenntnisse sind, dass ich glaube 90 mindestens Prozent dessen, was wir wahrnehmen, letzten Endes projiziert wird. Also ich finde, wir denken ja letzten Endes immer, wir schauen durch unsere Augen in die Welt wie durch Fenster und letzten Endes schauen wir auf eine riesige Kinoleinwand und 90% dessen, was wir sehen und wahrnehmen, projizieren wir aus dem Gehirn, einfach aufgrund von ja, Energieeffizienz, ne? Wie wenn man ein Bild verpixelt. Wenn das Pixel grün ist, ist daneben wahrscheinlich auch grün. Und so arbeitet ja, sehr verkürzt gesagt, an der Stelle unser Gehirn. Und wirklich dieses, finde ich das eben überraschend modern, wie das letzten Endes, wie der Ansatz ist. Also Klammer wieder zu. Ja.
Und bevor wir jetzt gleich auch zu dem Thema Frauen und Führung natürlich kommen, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wie ihr das eben auch schon gesagt habt, also die Welt da draußen ist ja einfach, ich sag manchmal, die dreht am Rad, ne? Wir drehen uns, versuchen uns da sehr möglichst wild, teilweise nicht mitzudrehen, aber manchmal gelingt das ja auch nicht. Was beobachtet ihr denn da hinsichtlich der Nachfrage eurer Seminare? Also merkt ihr, da ist einfach nochmal ein größerer Zulauf an Personen, die so Führungskräften, die zu uns kommen, die das irgendwie erkannt haben, dass so eine Einkehr auch wichtig ist? Oder wie ist gerade der Markt?
Ich glaube, die Sehnsucht ist sehr groß. Ich glaube aber, oder das ist, was ich wahrnehme, und Constanze und unsere beiden Mitstreiterinnen und ich, versuchen das eben, es braucht schon ein bisschen Aufklärung, weil du musst schon ein bisschen mutig sein. Also wenn du zu große Angst hast, oh Gott, was ist denn das? Dann ist das schwierig. Und deshalb ist es schon schön, wenn man die Gelegenheit hat, Menschen nahezubringen, was passiert da wirklich und was sind die Effekte. Und die sind ja wirklich neurobiologisch, neurowissenschaftlich auch total nachweisbar. Und jeder, der das über eine Zeit lang macht, merkt einfach, dass er ruhiger ist, bessere Entscheidungen trifft, klarer ist, wie Constanze gesagt hat, diese Klarheit, die sagen alle, gibt also Leute, die ja auch regelmäßig immer wieder kommen ins Kloster und da ihre Wochen und Tage machen und sagen, das ist also besser als jede Wellness-Kur. Aber es ist erklärungsbedürftig, wie übrigens die meisten Dinge, die eine hohe Wirkung haben. Also ja, also auch therapeutische Konzepte, wo ich großer Anhänger bin von Einzelnen, das ist alles eben nicht so, dass man sich da hinsetzt, das liest und dann geht's besser, sondern das ist harte Arbeit. Und so ist Zen auch ein bisschen. Es ist nicht so, dass man sofort so to go, ja, so Zen to go kann man machen, wird nicht funktionieren.
Ja, genau. Gibt diesen schönen Satz, Zen is very simple, but it's not easy.
Genau.
Cool.
Ja, es ist total simpel, weil du musst ihn nur hinsetzen.
Eigentlich will man nichts anderes von dir, aber mach still das erstmal.
Ja, genau, mach das erstmal. Und wie gesagt, das ist immer so dieses, das ist halt unsere Denke so, unsere aus dieser schnellen, auch nicht turbokapitalistischen Welt, dass wir irgendwie sagen, das kann ich mir alles kaufen und das kann ich mir alles irgendwie inhalieren und dann geht's mir wieder besser. Nein, also die wirklich fundierten, wertvollen Dinge sind Dinge, die man eigentlich regelmäßig über Jahre, Jahrzehnte, wo man nie fertig ist, also wo man auch nie aufhört.
Ja, voll cool. Und wie seid ihr dann dazu gekommen, und jetzt machen wir mal die Überleitung zu den Female Leaders, zu sagen, so, wir bieten jetzt hier im Speziellen was für Frauen an?
Ja, Constanze, das musst du sagen, weil das war deine Idee, glaube ich.
Auf wessen Mist ist es gewachsen? Constanze.
Ich würde sagen, das war eine Gemeinschaftsproduktion von meinem Zen-Meister und mir eigentlich. Also er ist jemand, der sehr stark auch wirklich weibliche Führung fördert. Auch bei uns im Zen-Kloster. Weil er wirklich sagt, dass das in die Irre geht, wenn wir noch mehr Young in die Welt bringen. Also, und er sagt gleichzeitig, und da bin ich extrem von ihm wirklich auch inspiriert worden, dass er sagt, das Problem ist, dass wir Yin, also diese klassischen gegensätzlichen polaren Kräfte aus dem Taoismus, ne, Yin, das wird oft mit weiblich verkürzt dargestellt und Yang als männlich. Letzten Endes sind es einfach nur polare Kräfte, die in der Wechselwirkung sind. Also so die Welt beschreiben in ihren Zusammenhängen. Und man könnte sagen, ein sehr klassisches Bild für Yang ist ein Pfeil, den du abschießt und der so fokussiert ins Ziel schießt. Und Yin wäre dann eher der Raum, in dem dieser Pfeil fliegt. Und du brauchst beides, logischerweise. Wenn du nur diese Kraft des Pfeils hast, ne? Wenn der abgeschossen wurde, kannst du den nicht mehr korrigieren. Der hat eine hohe Durchschlagskraft, aber wenn du nicht die Orientierung vom Raum dazu hast, die sagt, ist das denn das richtige Ziel und wo will ich überhaupt hin? Und diese Wahrnehmung, wir waren vorhin bei wirklich Zuhören, diese Fähigkeit hast auch den Raum aufzumachen und dann aber eben auch zu sagen, okay, und jetzt geht's darum, diesen Pfeil abzuschießen. Das ist was in Zen sehr stark drinsteckt, aus den ganzen Wurzeln in China und Japan. Und wo mich eben sehr inspiriert hat, als er mal gesagt hat, das Problem ist, dass wir Yin als schwach definieren. Also dass man denkt, das ist das Passive, es hat genauso eine Kraft wie Yang. Und die wieder mehr zu entdecken, und das hat mich sehr inspiriert, dann auch zu sagen, okay, da frage ich Stefanie, du warst die Erste. Wir beide haben eigentlich angefangen mit dem Projekt und haben uns dann noch zwei tolle Trainerinnen dazu angefangen.
Mitstreiterinnen.
Genau. Aber das hat mich so inspiriert zu sagen, es geht darum, wieder zu verstehen, was ist eigentlich die spezifische Kraft, die in Yin steckt. Und Das ist natürlich jetzt nicht nur geschlechtsspezifisch. Also letzten Endes wäre das Ideal im Zen oder in Asien, dass man sagt, du hast in dir Yin und Yang ausgewogen, beides zur Verfügung. Wenn man mal schaut, was Frauen mitbringen in auch als heute immer mehr erkannte Stärken in Führung, dann sind das natürlich Aspekte, die zu diesem Yin gehören, eben auch mal zuzuhören, nicht nur vorzupreschen, nicht nur im Driver Seat zu sitzen, sondern was man früher passiv und vielleicht nicht durchsetzungsfähig nennen würde, wo man heute weiß, dass das letzten Endes gute Führung ausmacht, dass ich in der Lage bin, wirklich auch einen Schritt zurückzugehen von dem, was ich glaube, was jetzt unbedingt getan werden muss, kenne ich selber gut, und zu verstehen, wir können überhaupt nicht mehr alle Fakten haben. Mehr als früher wirst du heute scheitern, wenn du direktiv führen willst, weil du überhaupt nicht überblicken kannst. Und es wird vielleicht, wenn du nicht zuhörst, wirst du die entscheidende Information nicht aufnehmen. Oder wenn du schon so klar bist in deinem Kopf, dass du alles andere abbügelst, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Also das sind natürlich schon Eigenschaften, die man, muss man auch immer vorsichtig sein, finde ich. Ich finde es schlimm, wenn man da so in so Gender-Klischees kommt. Aber ich glaube, man kann schon sagen, Stefanie, dass oder Nora, du bist ja sehr im Thema, dass Frauen da schon, glaube ich, in diesen Fähigkeiten, die da heute gefragt sind, viel mitbringen. Oder wie seht ihr das?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich frage mich dann aber gleichzeitig auch immer, weil ich ja auch mich dann immer wieder frage, mache ich jetzt auch nur noch Coachings und Workshops und Trainings für Frauen. Aber wie du es gerade sagst, dass eigentlich wir beides in uns vereinen müssen,
ja.
Denke ich da manchmal, müsste es auch die Mission sein,
ja.
Eigentlich eher Männer mit ins Boot zu holen und denen diesen anderen Anteil auch wieder so zurückzugeben.
Absolut.
Und denen zu erlauben, ne?
Ja.
Und dass nur das dann am Ende heilsam sein kann.
Das ist auch so.
Ja.
Das machen wir letzten Endes auch in jedem Zen Leadership Seminar. Das ist quasi unsere Mission. Und wir haben uns dann überlegt, okay, es macht Sinn, vielleicht einmal im Jahr spezifisch mal was für Frauen zu machen. Wo man eben auch ein bisschen, da kann Stefanie gleich auch nochmal was zu sagen, dieses so ein bisschen in so ein Netzwerk kommt von sich gegenseitig unterstützen und nicht in Konkurrenz sein. Das ist ja auch so ein altes Thema.
Voll.
Und vielleicht nur, um das noch kurz abzurunden. Genau, also einmal zu erkennen, dass das Stärken sind, diese Aspekte von Yin, und gleichzeitig aber auch das eigene Yang zu stärken. Also zu wissen, okay, wann schalte ich um und habe dann auch wirklich die Power, das Standing unaufgeregt, ohne dass ich mich dann also ich kenne das zum Beispiel, ich war ein echt jähzorniges Kind und es war so furchtbar, man setzt sich ja so ins Unrecht damit. Du hast noch so sehr recht, aber weil du so überzogen reagierst, bist du nachher auf verlorenem Posten. Und ich glaube, in einem sehr runtergebrochenen Maße ist das was, kenne ich von mir selber, aber auch höre ich immer wieder auch von Frauen, dass man, weil man vielleicht bereit ist, emotionaler zu sein, oder da empfänglicher ist, dass man dann schnell in so ein Gewässer kommt, wo man irgendwie touchy-feely emotional reagiert, angreifbar ist. Und da zu lernen, nee, wie kann ich, und dazu würde ich die geführte Meditation auch machen, zu diesem Grounding, Geerdeten, wie kann ich mich fokussieren in meine eigene Mitte und dann mit allem, dem ich zugehört habe, was ich aufgenommen habe, wo ich auch weich und empfänglich war, wie kann ich das aber auch bringen in eine Klarheit und auch mal in eine direktive Führung, wenn es nötig ist. Also ich glaube, das ist das, was ich sehr faszinierend fand, diese Kombination einfach aus zu verstehen, Yin ist nicht schwach, sondern dass die Kraft von Yin zu entdecken und dass Yin der Raum ist und dass wir aber auch der Fall sein können.
Ach schön, toll. Ja, Stefanie, was hast du dem hinzuzufügen?
Wenig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das Spannende ist ja wirklich auch immer wieder in sich zu entdecken, und eben bei den Frauen in unseren Seminaren entdecken wir das auch. Das ist ganz wundersam, was da alles passiert, dass genau diese beiden Kräfte immer am Wirken sind und man nur so phasenweise ist vielleicht mal irgendetwas dominanter oder das andere ist verschütteter. Und das dann wieder hervorzuholen, ist einfach schön zu sehen. Und wir haben als Methode uns gedacht, das ist vielleicht noch ganz interessant, dass wir, weil wir das, glaube ich, alle kennen, Konstanze hat es gerade angesprochen, diese ewige dieses Kompetitive und dieser Wettbewerb, dass wir das auch als Trainerteam vorleben, dass man als Frauen total, also Sisterhood-mäßig auftreten kann und das auch weitergeben kann. Und das war eine Atmosphäre, wo wir uns immer sehr bemühen, ohne, das klingt jetzt so angestrengt, also es ist keine Anstrengung für uns, Gott sei Dank, in der Kombination, in der wir da heute unterwegs sind. Aber das ist wirklich eine Methode, die wirkt. Und vielleicht noch zu der Frage, also wir mögen ja alle Männer sehr gerne, wir wollen die auch überhaupt nicht ausschließen. Und ich finde es faszinierend, wann immer ich in anderen Seminaren bin in Buchenberg, sind unglaublich viele Männer. Der Männeranteil ist immer viel höher, also zumindest cool. Da, wo ich oft war, in den
Leadership-Seminaren ist das so, ja.
Extrem hoher Männeranteil, was mich immer total glücklich stimmt, weil ich das toll finde, dass die sich da alle drauf einlassen. Aber trotzdem ist es eben schön, oder wir haben das immer wieder diskutiert, dass wir gesagt haben, ja, machen wir es anders, mixen wir es, dass wir gesagt haben, nee, es gibt einmal im Jahr eben dieses Format, weil so Frauen unter sich, das ist wie Männer unter sich, ist einfach was anderes. Wir haben letztes Jahr so gelacht, dieses Jahr war es im März ja erst, als wir unsere Frauenrunde hatten und dann kam eben der Zen-Meister ums Eck und sofort änderte sich die ganze Stimmung. Nicht negativ, aber einfach, es war sehr spannend, das zu beobachten. Und genau das haben wir diese Tage eben nicht. Es ist so ein Raum für uns, ohne dass wir da irgendjemand ausschließen wollen. Wir kommen ja dann auch alle wieder zurück in unsere Familien und in unsere Leben. Und
genau. Wir sagen mit unserem Unternehmen oder diesem Leadership-Ansatz, den wir mit Leading Mindfully auch verfolgen, wir sagen so als Leitspruch immer, Führung fängt mit Haltung an.
Ja.
Und ich finde, was ich beobachte, und das ist auch das, was ihr ein Stück weit jetzt eben so geschildert habt, dass wir Frauen in Führung ja manchmal verwirrt sind in unserer Haltung, ja, weil wir sollen so sein, aber nicht so, wann sind wir Yin, wann sind wir Yang, wann dürfen wir uns das eine erlauben, wann das andere. Und da klingt so euer Ansatz mit dem Zen eigentlich, also wirklich wie eine ganz wunderbare Methode, um einfach da ein Stück weit zu so einer Selbstbewusstwerdung zu finden, die ganz schön tief verankert zu einer Haltung führt. Also wir machen das dann, ich würde sagen, ich bin manchmal auch vielleicht dann zu kognitiv unterwegs, in dem, wie ich das trainiere oder coache, und finde das ganz besonders, diese emotionale Verankerung, die man dann wahrscheinlich dadurch erfährt. Würdet ihr das so bestätigen oder ja, was ist da eure Meinung dazu?
Ich glaube, es geht, wie du sagst, Nora, um eine emotionale Verankerung, aber eben die auch im Körper vor allem. Ich meine, die Emotionen finden ja im Körper statt und oft sind wir bis hier, also vom Hals her aufwärts unterwegs, und da wieder den Körper anzudocken, das ist, glaube ich, was wirklich wir aus der asiatischen Kultur sehr stark mitnehmen können. Und auch gerade Tissen, wie unser Zen-Meister das aus Japan übernommen hat und lehrt, das ist sehr, sehr körperbetont, sehr Hara-betont. Hara ist unser unteres Energiezentrum, also eigentlich die innere Mitte im Beckenbereich. Und das, was du gerade gesagt hast mit diesem flexibel umschalten können, situativ führen können und trotzdem eine innere Haltung und ein inneres Zentrum zu bewahren. Ich glaube, das hast du genau auf den Punkt gebracht. So würde ich es auch ausdrücken, dass ich das so erlebt habe. Und man kann da eine ganz gute Brücke schlagen zu Kampfkunst. So, wenn du die Mitte besetzen oder diese Wackelpuppen, die einen Bleikern haben, und du stößt die an und die kommen aber immer wieder zurück zur Mitte. Und das heißt, du kannst flexibel reagieren, und ich glaube, anders geht es gar nicht mehr heute. Also wenn du einen Führungsstil hast oder zwei, wirst du nicht mehr den Anforderungen gerecht werden. Also ich finde dieses Stichwort situative Führung sehr gut. Und dabei sich aber eben nicht zu verlieren. Du musst nicht einerseits an einem Konzept festhalten, weil du bist das. Also be it irgendwie. Diese innere Haltung, die aus so einer Verkörperung kommt, die kann dann sehr angemessen reagieren. Und dieses im Hier und Jetzt sein hilft dir eben auch, angemessen zu reagieren auf das, was jetzt gerade dran ist. Und das ist natürlicher, harmonischer, aber auch wirkungsvoller, ist das meine Erfahrung.
Und habt ihr was, was ihr den Hörerinnen oder Hörern, hören ja auch Männer zu, dieses Podcast nochmal so mitgeben würdet, ist vielleicht so eine Übung, also du machst ja gleich noch die angeleitete Meditation, als so eine Vorstellung von einer kurzen Übungssequenz, zum Beispiel, was kann ich tun, um dem näher zu kommen? Gibt es irgendeine Frage, die ich für mich mitnehmen kann und die ich mal kontemplieren kann? Mhm. Oder also nochmal so direkt aus der Praxis gesprochen, wenn ich jetzt eine Stunde in euer Seminar gucken würde, was würde ich da sehen? Was wäre so ein Beispiel?
Ich glaube, am Ende ist es das, was Stefanie vorhin angesprochen hat. Wenn du das wirklich nachhaltig umsetzen willst, musst du meditieren, möglichst täglich zu Hause. Und dann würden wir zum Beispiel, geben wir den Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit, zum Beispiel die siebenfache Atembetrachtung, schon uralt, die einfach sagt, okay, wenn du merkst, du kommst ins Schleudern, du bist in irgendeiner Besprechung, du wirst dich schlecht mit einem Satz oder einem Mindset daraus holen können, weil in dem Moment sind die Emotionen stärker. Oder das, was da gerade getriggert wurde an Überlebensmodus deines Nervensystems. Das heißt, zieh dich da raus, geh zur Not zur Toilette, da kann keiner rein, da kann dich niemand stören. Und dann machst du diese Übung. Du machst 7 Ausatemzüge, so lange du überhaupt nur kannst. Und das ist eine ganz effektive, auch wirklich nachweisbar, was da passiert im Stammhirn. Das ist eine sehr wirksame Methode, um dich wirklich wieder in Kontakt zu bringen mit dem, was wirklich los ist. Weil wir kennen das ja, wir können dann in so Wirklichkeiten geraten, wie eine Spirale nach oben, wo wir nachher denken, wo war ich denn da? Und da sich wieder rausholen. Das ist was schon sehr, das passiert ja auf der Ebene des Stammhirns. Die Ratschläge wären alle an der Neokortex. Der ist aber ausgeschaltet in dem Moment. Das heißt, du wirkungsvoll über mein Stammhirn beruhigen. Ja. Und da ist Meditation so uralt, das haben die Menschen einfach früher schon gemerkt, ja, was man da machen muss. Und heute können wir es halt warum es wirkt. Aber insofern, das wäre mein Tipp. Also du versuch wirklich, ja, über den Atem zu gehen. Und wenn du dieses ganz, ganz lange Ausatmen praktizierst, dann entziehst du Energie aus den oberen Regionen und holst dich wieder, kommst wieder runter, wie wir ja auch sagen.
Man wird wieder geerdeter, finde ich. Auch das passt wirklich, ja, diese Erdung. Und hast du noch einen Tipp zur Verankerung? Also zu so einer emotionalen Verankerung, wer bin ich als Führungskraft oder was ist meine Haltung als Führungskraft? Also ist das auch ein stetiger, andauernder Meditationsprozess oder hast du da noch irgendeinen Tipp, was ihr da macht?
Also ich persönlich, mich hat sehr inspiriert, wie der japanische Lehrer unseres Zen-Meisters uns vor Jahren hier im Kloster besucht hat. Er kommt immer wieder und da haben wir ihn gefragt, was bedeutet aus deiner Sicht denn Zen-Leadership? Und da hat er gesagt, in der Lage zu sein, zu identifizieren, wir haben hier eine Herausforderung, also die auch anzusprechen und dann aber auch fähig zu sein, zu sagen, ich kenne die Lösung nicht. Und sich wirklich anzuhören, was, oder auch darauf einzulassen, was passiert da. Und ich wäre großer Fan von Otto Scharmer, der das, finde ich, in seinen Management-Ansatz extrem umsetzt und da ja auch letzten Endes sagt, das ist der Blindspot von Leadership, der, ja, wer, wie du sagtest, die Haltung, wer führt denn nicht nur was und wie, also prozessorientiert, sondern und ergebnisorientiert, sondern wer führt. Und das ist eigentlich auch die Essenz von Leadership, die Selbstführung. Wenn ich mich selber führe, ja, dann kann ich andere führen. Das wäre so mein Credo.
Ja.
Aber Stefanie, ja, was sagst du?
Ja, ich wollte auch gerade noch das Thema Selbstführung wirklich sagen, weil die Verankerung, das finde ich schön, was du sagst, Nora. Und ich glaube, dieses Erfahren, wieder zu sich zu kommen, was wir vorhin schon hatten, dieses zu sich selbst zu kommen und eben das zu koppeln wirklich mit ich als Führungskraft und dann in die Selbstführung zu kommen, das ist wirksam. Also zumindest ist das, was wir zurückgemeldet bekommen, dass das wirklich einen Effekt hat dann im Alltag.
Und es wird auch so viel unanstrengender, ne? Also wenn ich weiß, wer ich bin, worüber ich wirke, dann stößt das ja auch einfach, so setzt das ja auch einfach Energien frei, die schon da sind. Also ja, es ist einfach,
genau.
Ja.
Und es wird passender sein zu dem. Also da kommen wir dann auch wieder in das bisschen spirituelle Fahrwasser. Ich finde, Ego ist so ein schwieriger Begriff, weil es auch so so viel benutzt wird. Und aber letzten Endes eben auch dieses ein Stück zurücktreten zu können, sagen können, was braucht es jetzt eigentlich? Nicht nur, was brauche ich, glaube ich, brauche die Sache, sondern was braucht es jetzt hier? Und das bezieht alle mit ein. Und auch da nochmal finde ich eben Otto Scharmer sehr, sehr inspirierend. Der sagt, leading from the emerging future. Also er sagt, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften heute, in der Lage zu sein, statt so gegen Dinge zu arbeiten oder sich so an Vergangenem festzuhalten. So, er nennt es leaning into a future that wants to emerge. Also so dich wie reinlehnen kannst in eine Zukunft, die gerade entsteht. Und das ist zutiefst taoistisch. Also ganz starke Wurzel des Zen. Das zu lernen, zu verstehen, einerseits in mir gut zu verankert, in mir gut verankert zu sein, ne? dieses Zentrum in mir zu haben, was dann in der Lage ist zu sagen, okay, und welchen Kurs muss ich jetzt eigentlich gerade fahren, ohne damit ins Schleudern zu kommen, ohne aber auch an starren Konzepten festzuhalten. Und dann wirst du Entscheidungen treffen, die erstens in dieser extrem komplexen Welt über deine begrenzte Sicht hinausgehen, weil sie die größere Sicht mit reinnehmen. Und die werden, wie du schon sagtest, Energien aufnehmen, die eh schon da sind. Und dann gebe ich aber durchaus eben auch noch meins rein. Also das, was ich jetzt gerade Intention habe. Aber es wird harmonischer sein und wirksamer.
Schön. Und bevor wir jetzt gleich so zum Ende unseres Podcasts und natürlich dem der schon angekündigten Meditation kommen, auf die ich mich schon sehr freue, könnt ihr vielleicht abschließend oder also davor abschließend nochmal was sagen, ein bisschen Werbung machen für euer Seminar, für euer Training. Was sagen Frauen, die dann teilgenommen haben, was es ihnen gebracht hat? Wer kann da zu euch kommen? Einfach nochmal so ein Shoutout. Was möchtet ihr? Was spricht dafür, sich mit euch gemeinsam mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Ich habe das Gefühl, wir haben schon so viel Werbung.
Nee, kann nicht genug sein. Also vielleicht nochmal was sind so O-Töne der Teilnehmerinnen? Und
O-Töne sind, dass es ihnen unglaublich viel Kraft und Energie gegeben hat, dass eben auch so ein Gemeinschaftsgefühl und wirklich so ein, was ich vorhin gesagt habe, so Neudeutsch-Sisterhood-Gedanken. Und also wenn man so vergleicht, wie kommen sie an und wie fahren sie ab, dann ist das wirklich so, muss ich vorstellen, wirklich gestresste, ausgelaugte, manchmal auch wirklich von Krisen gebeutelte, berufliche Krisen Frauen. Und abfahren tun, sage ich mal, wache, relativ fröhliche Geister, die, Geister klingt so nein, Frauen, die einfach wieder bei sich sind und so das Gefühl haben, so jetzt packen wir's an, morgen ein neuer Tag und ich bin wieder in meiner Kraft.
Aufbruchstimmung. Ja, schön.
Ja, absolut.
Ja. Ja, toll. Das klingt klingt schön. Okay, ja, wunderbar. Gibt's noch irgendwas abschließend, was ich noch nicht gefragt habe, was ihr noch sagen möchtet, bevor wir uns der Meditation widmen?
Es fühlt sich eigentlich ganz rund an.
Es fühlt sich rund an, okay.
Das ist immer gut, bevor man in die Meditation geht, sich erstmal einen Platz zu suchen, wo man möglichst ungestört ist. Und sich entweder bequem anlehnen kann, aber aufrecht sitzt. Oder was wir noch mehr empfehlen, die ganz klassische Haltung, dass man nämlich die Knie ein bisschen tiefer hat als das Becken. Wer das gerade ausprobieren möchte, das kann man zum Beispiel, wenn man auf dem Stuhl oder Sofa sitzt, oder Schreibtischstuhl, dass man ein kleines bisschen Richtung Kante geht und dann die Beine unter den Sitz ein bisschen zieht, sodass man in eine Schrägstellung des Beckens kommt. Und dann merken wir wahrscheinlich, oder merkst du wahrscheinlich ziemlich schnell, wie du deine Wirbelsäule besser aufruhen lassen kannst auf diesem schräg gestellten Becken. Und da kann man mal den eigenen Sweet Spot sozusagen finden. Wann steht mein Becken so, dass meine Wirbelsäule eigentlich nur aufruht? Wir sind ja gewöhnt, uns immer anzulehnen, aber es gibt eine Haltung, in der das sehr von selber sich die Wirbel ausrichten, übereinander wie gestapelt sind, bis hin zur Halswirbelsäule. Und das merkst du allein schon daran, dass du dich wohlfühlst. Dass du merkst, ja, so ist es angenehm. Und dann alle Muskeln entspannen, die du nicht brauchst für diese Haltung. Vor allem die Schultern, die ziehen wir oft unbewusst hoch. Brauchen wir dafür gar nicht. Die Wirbelsäule richtet sich mit ihrer tiefen Muskulatur auf in dieser Haltung. Und gleichzeitig Schultern entspannen, Bauch entspannen. Alles, was du noch an Spannung wahrnehmen kannst im Kopf, im Nacken, im Oberkörper, loslassen. Und dich wahrnehmen lassen, wie deine Sitzfläche getragen, gestützt wird von dem Stuhl oder wo immer du sitzt. Und den Kontakt spüren dort. Kontakt der eigenen Sitzfläche zur Unterlage. Und dann kannst du dich selber einladen, dass du dich dort niederlässt. Dass du dich wirklich ankommen lässt auf dem Sitz. Und dein Gewicht abgibst nach unten. Und schwer werden im Bauchbeckenraum. Spannung von oben abfließen lassen. Und mit der Schwerkraft im Bauchbeckenraum niederlassen. Und dann merkst du vielleicht, wie damit ein Wohlgefühl verbunden ist. Von all dem, was sich oben oft staut und wirbelt. All das darf jetzt mal loslassen, nach unten fließen. Und der Halt, den ich oft versuche zu erzeugen durch Spannung in den Schultern, in der Brust, dass der schon da ist. Da unten ist ein ganz fester Boden. Die Erde trägt mich. Und in der Meditation kann ich immer wieder ganz bewusst mich damit verbinden. Und das hat viel mit dem zu tun, worüber wir gesprochen haben, dieses Gefühl von einem Nachhausekommen in mir selber. Und es ist wie wenn du eine Sanduhr umdrehst. Am Anfang ist der ganze Sand im oberen Glas. Aber durch das Umklappen, oder was wir jetzt machen, dieses Umklappen von Aufmerksamkeit, Ausrichten von Aufmerksamkeit in den Bauchbeckenraum, es ist wie bei der Sanduhr. Der Sand wird ganz und selber nach unten rieseln mit der Schwerkraft und das untere Glas füllen. Und so ist es mit unserer Energie, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, dahin geht unsere Energie. Und genau wie bei der Sanduhr müssen wir dafür gar nichts tun. Im Gegenteil, wenn wir drücken, verstopft sich dieser enge Durchlass nur, sondern es passiert ganz von selbst. Es geht nur darum, es nicht zu verhindern. Indem wir immer wieder Spannung, Gedanken, Aufmerksamkeit nach oben ziehen, sondern es immer wieder loslassen. Spannung loslassen, der Schwerkraft folgen, mir selber erlauben, mich auf meiner Sitzfläche niederzulassen, im Bauchbeckenraum niederzulassen. Und dann füllt sich wie bei der Sanduhr wieder unsere untere Körperhälfte. Und das nennen wir dann Erdung. Und in diesem Zustand sind wir wieder mehr da, mehr präsent. Nicht in Kopfwelten oder in Emotionen verstrickt, sondern wir sind da. Hier jetzt auf diesem Stuhl, Sofa, wo auch immer. In diesem Körper. Und dann können wir unsere Aufmerksamkeit auf den Atem richten und einfach spüren. Ich atme. Der Atem strömt ein, strömt wieder aus. In meinem ganz eigenen, natürlichen Rhythmus. Und auch hier kann ich wieder spüren, wo lastet Spannung auf meinem Atem. Und die so gut wie es geht lösen. Den Atem fließend werden lassen und weich. Und unseren Kopf, unser Gehirn auf dem Atem ausruhen lassen. Nur wahrnehmen, wie wir atmen. Mit dem Atem immer mehr Spannung abfallen lassen, lösen lassen. Vor allem mit dem Ausatmen. Mit dem Ausatmen tiefer und tiefer loslassen. Es geht nicht darum, wohin die Luft geht. Es geht darum, während wir ausatmen, der Schwerkraft zu folgen und uns im Bauchbeckenraum niederlassen. Nur dem Ausatmen folgen. Dem Ausatmen, der Schwerkraft folgen und loslassen, niederlassen im Bauchbeckenraum. Und dann kannst du ganz vorsichtig versuchen, deinen Ausatmen ein wenig zu verlängern. Ein bisschen in die Länge zu ziehen. Und dann spürst du vielleicht, dass das noch mehr Ruhe bringt. Und diese Ruhe, diesen tiefen Loslassen, auf der Erde niederlassen, dem darfst du folgen. Und
jedem Atemzug noch etwas tiefer und tiefer loslassen. Und dann spürst du vielleicht, was die innere Mitte im Körper ist, wie es ein Zentrum gibt in unserem Bauchraum. Und es uns hilft, uns zu erden. Einen inneren Mittelpunkt zu finden. Wie bei den Wackelpuppen, über die wir gesprochen haben, wenn in alle Richtungen offen und dennoch dieser sichere Halt, dieser sichere innere Boden. Und wenn wir jetzt langsam wieder rausgehen aus der Meditation, dann lass dir Zeit für den Übergang. Wir müssen nicht alle Aufmerksamkeit dann wieder nur nach außen richten, sondern vielleicht kann dieses Gefühl nach innen bleiben. Dieses Gefühl von Schwerkraft, auch Beckenraum, von Verbindung mit der Sitzfläche, von Erdung, von meiner Präsenz im Körper. Ich atme, ich sitze hier. Und auch wenn du jetzt langsam die Augen wieder öffnest, kann das bleiben, auch wenn du wieder Aufmerksamkeit nach außen öffnest. Dann kannst du noch einen Moment mit offenen Augen mal nachspüren. Ist der Bauch noch da? Ist der Atem noch da? Und die Sitzfläche? Und unser Gehirn kann das gleichzeitig. Und das ist etwas, was tatsächlich bleibt, wenn man regelmäßig meditiert, dass das im Tag mehr da ist. Und daraus können wir angemessen handeln.